Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt wollen wir miteinander aufschlagen im Wort Gottes, Apostelgeschichte 8. Wir sind heute beim zweiten Teil der Predigtreihe Charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Und dazu als kurzen Gedankeneinstieg Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Vorausging, dass Philippus in Samaria gewirkt hat und Menschen zum Glauben kamen. Und da setzt der Text ein. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Soweit. Ja, liebe Geschwister, wir kommen heute zum zweiten Teil der Reihe. Das Thema heute ist die Geistestaufe und die Geistesgaben damit verbunden. Am letzten Sonntag hatte ich schon ganz kurz darauf hingewiesen, die Geistestaufe verbunden mit den Geistesgaben hat in der charismatischen Bewegung eine herausragende Bedeutung. Man könnte sagen, sie sind das Thema dieser Bewegung überhaupt. Dabei ist die Geistestaufe zunächst durchaus biblisch und wichtig. Sie ist das wesentliche Merkmal des Dienstes Jesu im Unterschied zum Dienst von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer sagt nach Markus 1, 8, entsprechende Parallelstellen, mit dem Hinweis auf den Messias, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ähnlich lesen wir Johannes 1, 33, da sagt er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Nach Apostelgeschichte 1, Vers 5 greift Jesus bei der Himmelfahrt dieses Zeugnis Johannes des Täufers selbst auf und befiehlt seinen Jüngern, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und Petrus wiederum bezieht sich Apostelgeschichte 11, 16, als er in Jerusalem die Taufe im Haus des Cornelius begründen muss und verantworten vor seinen Brüdern. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Ich habe kurz diese ganzen Bibelstellen aneinandergereiht, weil sie eigentlich sehr schön aufzeigen, wie durch über den Dienst Johannes des Täufers, über Jesus bis hin zu Petrus, dieser gleiche Grundgedanke und diese Grundaussage, Johannes tauft mit Wasser, Jesus aber mit dem Heiligen Geist, durchgehalten wird. Wir halten also als erstes heute fest, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist der wesentliche Unterschied der Jesustaufe gegenüber der Johannestaufe. Auch inhaltlich ist das klar, denn Johannes tauft mit Wasser zur Buße. Die Johannestaufe ist vorrangig ein Zeichen der Reinigung von Schuld und Sünde. Sie ist eine vorbereitende Taufe. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, macht euch bereit fürs Reich Gottes. Die Jesustaufe aber ist viel mehr. Sie ist nicht mehr Vorbereitung auf das Reich Gottes, sie ist Aufnahme in das Reich Gottes. So 1. Korinther 12, 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib, wörtlich heißt es in einen Leib hinein, getauft worden. Durch die Taufe im Heiligen Geist in Verbindung mit dem Glauben wird der Mensch zum Glied am Leib Jesu. Wir haben damit eine wesentliche Grundaussage zur Geistestaufe. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist keine besondere Zusatzausrüstung. Sie ist das Geschehen, durch das wir in den Leib Jesu eingegliedert werden. Das ist fürs ganze Weitere wichtig, denn da unterscheidet sich gerade die Lehre der Bibel von der Lehre der Charismatiker, die sagen, es ist eine Zusatzausrüstung, eine zweite, zusätzliche Erfahrung. Zusätzlich zu Bekehrung und Wiedergeburt, damit man eine derartige Lehre gegen das an sich klare Zeugnis der Schrift wenigstens ansatzweise behaupten kann, wird der Heilige Geist zerteilt. Es wird behauptet, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann empfängt er im Grunde nur eine Grundausrüstung, gewissermaßen eine Sparration des Heiligen Geistes. Erst durch die Geistestaufe, die durch die Handauflegung eines bevollmächtigten Gottesmannes geschieht, empfängt man dann die Fülle des Geistes. Und erst diese Fülle bevollmächtigt zu einem wirklich gesegneten Dienst im Reich Gottes. Erst dann geht geistlich richtig die Post ab. Die Normalchristen, sage ich mal etwas schmunzelnd und lapidar, fahren quasi mit der Schneckenpost geistlich betrachtet, aber die Charismatiker, die donnern mit dem ICE durch die geistliche Landschaft. Das hat damit dann auch zu tun, schon mein Vikarsvater Rolf Schöffbuch hat gesagt, aus seiner jahrelangen Erfahrung, europaweit und weltweit auch, er war ja im Lausanner Komitee und an anderen Stellen auch weltweit tätig, sagt, man kann mit den Charismatikern nicht zusammenarbeiten. Sie reißen alles an sich. Das ist ganz logisch. Müssen sie von ihrer Natur her, von ihrem Verständnis, können sie gar nicht anders. Denn wenn sie auf uns schauen, die wir ja eigentlich geistlich ganz minder Bemittelte sind, dann kann ja gar nicht sein, wenn wir eine Sache geistlich anpacken, dass da Vernünftiges was dabei rauskommt, dass da wirklich vollmächtiger Dienst geschieht. Logischerweise drängen sie nach vorn und meinen, sie müssten es besser machen. Trotzdem haben die Charismatiker der Bund der Pfingstgemeinden bei der Kasseler Erklärung zugestimmt und unterschrieben, dass sie ein zweistufiges Heilsverständnis ablehnen. Da haben sie geheuchelt, da haben sie die Unwahrheit unterschrieben. Denn dann müssten sie die Lehre von der Geistestaufe widerrufen, denn selbstverständlich ist die Lehre ihr Verständnis von der Geistestaufe, das für ihre gesamte Bewegung grundlegend ist. Voraussetzung für ein zweistufiges Heilsverständnis, eben erste Stufe Sparration, zweite Stufe Fülle des Heiligen Geistes. Mit ihrer Lehre von dieser Zweistufigkeit stützen sie sich hauptsächlich auf zwei Abschnitte der Apostelgeschichte. Einmal Apostelgeschichte 19, die ersten Verse. Paulus kommt dort nach Ephesus. Dort findet er Jünger, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Sie antworten ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Paulus fragt nach, ja, worauf seid ihr denn dann getauft worden? Und sie sagen, auf die Taufe des Johannes. Die Charismatiker folgen nun, die Jünger in Ephesus waren schon gläubig, aber die Fülle des Geistes bekamen sie erst durch Handauflegung des Apostels Paulus. Und mit der Geistestaufe bekommen sie auch die Gabe der Zungenrede und Weissagung, und das ist auch der Normalfall. Diese Erklärung greift aber deutlich daneben. Die Jünger in Ephesus haben offensichtlich eine verkürzte Lehre. Sie wissen vom Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde nichts, und sie haben außerdem eine verkürzte, überholte Taufe, nämlich sie haben nicht die Taufe auf den Namen Jesu, sondern auf Johannes empfangen. Und deshalb tauft sie Paulus noch einmal. Jetzt auf den Namen Jesu und wahrscheinlich gemäß Matthäus 28 auf den Namen des dreieinigen Gottes. Geht hin, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier, Apostelgeschichte 19, lässt sich die charismatische Interpretation noch recht einfach abweisen. Schwieriger wird es mit dem zweiten Abschnitt, auf den Sie sich berufen. Das ist Apostelgeschichte 8, 14, folgende, das, was ich kurz als Predigttext gelesen habe. Petrus und Johannes reisen von Jerusalem hinab nach Samaria, um die zu besuchen, die durch den Dienst des Diakons Philippus zum Glauben gekommen waren. Dabei stellen sie fest, ähnlich wie Paulus in Ephesus, dass diese Christen den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Hier wird es schwieriger, hier findet keine zweite Taufe statt. Das heißt, die Taufe, die die Jünger in Samaria empfangen haben, war so mangelhaft nicht, dass sie hätte wiederholt werden müssen. Stattdessen beten die Apostel mit diesen Gläubigen, legen die Hände auf und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Was war das Problem? Die Charismatiker sagen ganz klar, zum Glauben kommen ist eine Sache, die Fülle des Geistes empfangen eine zweite. Lässt sich das aus diesem Bericht tatsächlich ableiten? Verschiedene Ausleger bieten verschiedene Erklärungen an. Warum bei den Samaritanern der Geist zunächst noch fehlt. Vers 12 sagt, das ist die erste Erklärung, sie glaubten dem Philippus. Es wird daraus gefolgert, der Glaube der Samariter sei nicht wirklich auf Jesus, sondern auf Philippus als den Boten des Evangeliums ausgerichtet gewesen. So war ihr Glaube mangelhaft und so haben sie den Geist nicht empfangen. Zweite Erklärung, Schlatter sagt, Philippus war kein Apostel, er war Diakon. Die Geistestaufe mit der vollgültigen Eingliederung der neu entstandenen Gemeinde in den Leib Christi, haben wir gesagt, Jesustaufe, Eingliederung in den Leib Jesu, sei deshalb erst durch die Apostel Petrus und Johannes geschehen, um auch die Bedeutung der Apostel zu unterstreichen. Dritte Möglichkeit ist mir aufgefallen, Vers 16 sagt, sie waren allein getauft auf den Namen Jesu. Will das sagen, sie waren nur getauft, nicht aber mit Geist erfüllt? Oder will sagen, sie waren nur auf den Namen Jesu, nicht aber auf den Namen des dreieinigen Gottes? Und damit auch nicht auf den Namen des Heiligen Geistes getauft. Alle drei Erklärungen könnten möglich sein. Zwingend ist keine, nach meiner Erkenntnis. Wenn wir nur Apostelgeschichte 8 anschauen, könnte die Schlussfolgerung der Charismatiker richtig sein. Allerdings machen die Charismatiker hier einen ganz typischen Fehler, auf dem letztlich alle falschen Lehren beruhen. Sie nehmen ein Wort der Schrift, in diesem Falle Apostelgeschichte 8, und aus diesem einen Wort, das schwer auszulegen ist, das nichts Klares zu dieser Frage sagt, leiten sie nun eine Lehre ab. Biblische Auslegung folgt aber zwingend, unbedingt der Richtlinie, das ganze Wort. Die ganze Heilige Schrift ist zu einer Frage heranzuziehen, alle Aussagen, die sie zu diesem Thema macht. Und wenn wir das ganze Wort der Schrift zur Geistestaufe hören, dann ist die Antwort klar. Die noch Geistestaufe ist normalerweise keine zweite und zusätzliche Erfahrung zur Wiedergeburt. Sie geschieht auch nicht notwendigerweise durch Handauflegung. Wir sehen es im Haus des Cornelius. Wann kommt da der Heilige Geist? Während Petrus noch predigt. Die sind noch nicht getauft, denen hat Petrus keine Hand aufgelegt und der Geist Gottes kommt auf sie. Apostelgeschichte 11. Der Geist weht, wo er will und wie er will und wie Gott es haben will. Der Normalfall wird von Petrus in der Pfingstpredigt beschrieben. Apostelgeschichte 2,38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der Normalfall. Die Charismatiker machen einen zweiten Gedankenfehler. Sie betonen einerseits zu Recht, das war auch ein Verdienst, ich sage immer wieder, sie haben auch Recht an manchen Punkten, sie haben zu Recht betont, der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Er ist nicht irgendeine Kraft, die man mit der Gießkanne irgendwo ausschüttet, er ist eine Person. Aber sie nehmen es selber nicht ernst. Denn wenn der Heilige Geist eine Person ist, ist er unteilbar. Dann kann man ihn nicht stückchenweise haben. Das ist wie in der Ehe. Weil meine Frau eine Person ist, kann sie nur ganz meine Frau sein oder gar nicht meine Frau. Ganz mit mir verheiratet oder nicht. Halb geht nicht, weil es eine Person ist. Weil der Heilige Geist eine Person ist, kann der Heilige Geist entweder ganz in uns wohnen, mit seiner ganzen Fülle, oder er wohnt gar nicht in uns. Die andere Frage ist, ob wir ihn mit seiner ganzen Fülle in unserem Leben zum Zug kommen lassen. Man kann auf die Ehe bezogen übertragen, man kann sehr wohl ganz verheiratet sein und eine grottenschlechte Ehe führen. Man kann ganz und gar den Heiligen Geist haben und ein grottenschlechtes geistliches Leben führen, weil man den Geist nicht zum Tragen kommen lässt. Aber dann fehlt es nicht daran, dass der Geist nicht da wäre, sondern dass man ihn in seinem Leben ausbremst. Wer zu Jesus gehört, sagt uns die Schrift ganz klar, der hat den Heiligen Geist. Welcher der Geist Gottes treibt, weil er in ihren Herzen wohnt, der von innen heraus der Motor ihres Denkens, ihres Handelns, ihres Redens ist, welcher so der Geist Gottes treibt, Römer 8, Vers 14, die sind Gottes Kinder. Wer aber den Geist nicht hat, der kann auch nicht Gottes Kind sein. Und 1. Korinther 12, 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Niemand kann zum Leib Jesu gehören, ohne im Heiligen Geist in den Leib Jesu hineingetauft zu sein. So sehen wir, die Geistestaufe empfängt normalerweise jeder, wenn er glaubt und getauft wird. Zu unterscheiden von der Geistestaufe sind die Geistesgaben, die Gott gibt. Sie teilt der Heilige Geist jedem besonders zu, wie er will. 1. Korinther 12, 11. Zum Teil wird insbesondere in Brüdergemeinden schärfstens bestritten, dass es diese Gaben heute noch gibt. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Als Argument wird 1. Korinther 13 angeführt. Dort heißt es in den Versen 9 und 10, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und nun wird argumentiert, das Vollkommene ist die Schrift. Seit der biblische Kanon abgeschlossen ist, gibt es diese Gaben nicht mehr. Diese Aussage ist definitiv falsch. Gewiss ist die Bibel vollkommen. Ich wäre der Letzte, der das anzweifeln will, sondern mit ganzer Entschiedenheit dafür eintritt. Aber die ist hier ganz sicher nicht gemeint. Denn in Vers 12 heißt es weiter, jetzt sehen wir wie durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber erkenne ich gleich, wie ich erkannt bin. Wer von uns wollte behaupten, dass dieser Punkt erreicht ist, dass wir vollkommene Erkenntnis haben? Ich will es nicht von mir behaupten, ich vermute sonst auch keiner von uns. Also dieser Zeitpunkt ist definitiv nicht erreicht, das ist die Zeit der Vollendung des Heils, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Die Brüder, Anfang des 20. Jahrhunderts, ich hatte letzten Sonntag davon erzählt, haben diese Gaben deshalb auch nicht rundweg abgelehnt. Sie waren offen dafür. Sie waren bereit für ein Wirken des Heiligen Geistes, auch auf diese Weise. Nur die Gaben haben da nicht gestimmt. Es kam dann zu ungeistlichen Ausbrüchen. Die andere Frage, warum haben wir sie dann heute so selten, wenn sie es im Prinzip noch geben kann? Das ist eine ernste Frage. Die Antwort, es gibt Zeiten in der Heilsgeschichte, die haben eine besondere Bedeutung. In diesen Zeiten redet und handelt Gott auch in ganz besonderer Weise. Und die Zeit Jesu und die Zeit der Apostel war ohne Zweifel eine solche Zeit. Und deshalb sehen wir, in neutestamentlicher Zeit geschahen solche Machttaten auch durch andere, etwa Philippus. Ganz besonders aber geschahen sie zunächst durch Jesus. Wir sehen ja in der Frage des Johannes des Täufers, als er ungewiss ist, ist Jesus der, der kommen soll, sollen wir auf einen anderen warten, antwortet Jesus ihm mit Hinweis auf die Machttaten, was er tut, weil das die Werke des verheißenen Messias sind. An diesen besonderen Taten, an dieser besonderen Vollmacht soll das jüdische Volk und seine Führer erkennen, wer er ist. Und an den besonderen Taten, die Gott durch den Heiligen Geist, durch die Apostel tut, soll auch das besondere Amt der Apostel und damit auch am Anfang in der Entstehungsphase die Einheit der Gemeinde in der Gestalt der Apostel gewährleistet sein. Wenn man übrigens Apostelgeschichte, den griechischen Titel, der aber nicht der originale ist, der kam irgendwann aber recht früh in der Kirchengeschichte dazu, dann heißt es wörtlich der Titel im Griechischen die Taten der Apostel. Es wird zwar auch von anderen erzählt, von Stephanus und Philippus, aber hauptsächlich sind es die Taten der Apostel. Und so schreibt auch Paulus im Blick auf seine Autorität als Apostel in Korinth, in der Auseinandersetzung mit den Überaposteln und so weiter. Und die Korinther bestreiten ja seine Autorität, zum Teil mindestens. Schreibt der 2. Korinther 12, Vers 12, denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, mit aller Geduld Zeichen, Wundern, Machttaten. Paulus sagt, ich habe doch die Zeichen, die Taten eines Apostels in eurer Mitte getan, also erkennt ihr an diesen Taten, dass ich ein von Gott berufener, beauftragter Apostel bin. Auch das sind Dinge, die von Charismatikern in der Regel geflissentlich und konsequent übersehen und ignoriert werden. Für die Endzeit, in der wir unzweifelhaft leben, ist uns nicht verheißen, dass der Heilige Geist in besonderer Weise diese Gaben geben wird. Im Gegenteil, Jesus warnt in besonderer Weise Matthäus 24 vor den falschen Propheten. Und die Bibel warnt uns eindrücklich, dass gerade am Ende der Zeit die falschen Propheten kommen werden und dämonisch gewirkte Gaben werden das Kennzeichen der Endzeit sein, nicht eine Fülle geistgewirkter Gaben. Nach meiner Erfahrung dürfte der Großteil der sogenannten Geistesgaben in Wirklichkeit seelisch sein. Beispielsweise am Zungenreden, anderes. So bestätigt es interessanterweise auch Heinrich Fiedherr. Er lebte von 1883 bis 1968, kam auch aus der Gnadauer Gemeinschaftsverband, ist dann aber Pfingstner geworden und war Gründer der pfingstkirchlichen Elimgemeinden, die sich vor allem in Ostdeutschland gebildet haben. Er schreibt rückblickend in seiner Autobiografie, 99% der sogenannten Geistesgetauften in der Pfingstbewegung sind unecht. Interessantes Urteil eines Pfingstlers, rückblickend auf sein Leben und seinen Dienst. 99% sind unecht. Nach meiner Erfahrung die meisten nicht notwendigerweise dämonisch, sondern seelisch. Man legt die Hände auf, man fühlt sich irgendwie vielleicht glücklich. Und ich habe es selber erlebt, 1989 bei einer charismatischen Leiterkonferenz, wo ich über einen Freund mit eingeladen war, obwohl ich nie charismatischer Leiter war, habe nie dazugehört, aber einen guten Freund dort. Da habe ich erlebt, wie ein Pfingstpastor, damals die rechte Hand von Wolfhard Margis in Berlin, Gemeinde auf dem Weg, die Leute sogenannt Geist getauft hat und dann sollten sie die Zungenrede empfangen und er hat ihnen irgendwas vorgeplappert und gesagt, und jetzt redet mir nach. So empfängt man keine Geistesgabe. Eine Geistesgabe gibt der Geist von innen. So übt man allenfalls sinnloses Brabbeln von irgendwelchen Worten, die einem gerade durch den Sinn gehen. Beziehungsweise Silben, von Worten kann man nicht reden. Entsprechend, das gilt für die sogenannte Prophetie, da habe ich schon drüber was gesagt. Nur nochmal, in Wahrheit sind es Eindrücke, die aus dem Herzen der Menschen kommen und nicht vom Heiligen Geist in aller Regel. Manches mag geistgewirkt sein, ich will das nicht völlig bestreiten, manches allerdings auch dämonisch. Das ist auch wiederum die Gefahr in der Bewegung. Von Anfang an wurde dämonisches Wirken in der Pfingstbewegung aufgedeckt, von Anfang an. So war eine der Hauptprophetinnen der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts die erst 20-jährige Dora Lenk. Überhaupt ein Kennzeichen, dass auffallend viele junge Leute durch besondere Gaben, die sie angeblich haben, auch auffallend viele Frauen, auf einmal in der Gemeindeleitung eine ganz große Rolle spielen. Klar, gegen das Wort Gottes will ich hier nicht vertiefen, aber die Pfingstbewegung war eigentlich von Anfang an die erste, die gerade auch den Frauen entgegen dem klaren Wort Gottes in der öffentlichen Lehre und Leitung viel Raum gegeben haben. Wird irgendwann mal vielleicht noch ein eigenes Thema sein. Auf der Allianzkonferenz 1909 in Bad Blankenburg forderte nun Johannes Urban, der Lehrer am Missionsseminar der Mission für Südosteuropa war, eine Prüfung der Geister. Das war noch vor der Berliner Erklärung. Man war immer noch am Ringen. Jetzt sollten die Geister geprüft werden. Die Leitung der Allianzkonferenz, zu der damals auch noch die Vertreter der Pfingstbewegung gehörten, wohlgemerkt zur Leitung der Allianzkonferenz, stimmten zu und im Zimmer des Predigers Edel versammelte man sich. Und nun geschah Folgendes, wie einer, der dabei war, berichtet. Die versammelten Brüder forderten gemäß 1. Johannes 4, 1 bis 3 Dora Lenk auf zu bekennen, dass Jesus der ins Fleisch gekommene Heiland ist. Reaktion? Sie machte großartige Aussagen über Jesus. Er ist der König der Welt, allmächtig, groß und herrlich. Aber sie bekennt nicht, dass Jesus der ins Fleisch gekommene Heiland ist. Sie wird weiter gedrängt, sie wird genagelt. Ist Jesus für uns ins Fleisch gekommen? Bekennt's. Sie windet sich um eine klare Antwort. Das geht so eine Weile. Da betet Johannes Urban, Herr, wenn dieser Geist ein Irrgeist ist, dann lass ihn verstummen, dass er überhaupt nicht mehr reden darf. Schließe du ihm den Mund. Und von diesem Moment an bringt Dora Lenk kein Wort mehr heraus. Das Beispiel ließe sich um zig, wahrscheinlich um Hunderte, vielleicht um Tausende ergänzen. Immer wieder wurde in der Pfingstbewegung Wirken auch eindeutig als dämonisch gewirkt. Nachgewiesen wurden Fälle dämonischer Besessenheit. Nachgewiesen. Missionare übrigens, die vom Missionsfeld her reiche Erfahrung mit dämonischem Wirken und Fällen auch von Besessenheit haben, haben immer wieder darauf hingewiesen, diese Phänomene, die wir bei den Charismatikern sehen, die kennen wir alle von den Okkultbelasteten aus unseren Missionseinsätzen. Alles genau das Gleiche. Das gilt insbesondere für das Umfallen nach hinten, das sogenannte Erschlagenwerden im Geist. Man kann es mit der Geistestaufe oder auch mit Segnungen verbinden. Beim Thema Segnung streifen wir das Thema vielleicht nochmal. Bei vielen charismatischen Veranstaltungen, Handauflegungen und sogenannten Segnungen ist das ein verbreitetes Geschehen. Bild hat leider eine schlechte Qualität. Wir sehen den Supercharismatiker Benny Hinn hier in Mitte der Erschlagenen. Der im weißen Gewand, das ist Benny Hinn, einer der großen internationalen Führungsleute. Vor allem seit dem Toronto-Segen ist dieses Phänomen aufgetreten. Bei Benny Hinn eine ganz klassische Begleiterscheinung. muss allerdings sagen, ich selbst bin dem bei charismatischen Veranstaltungen nie begegnet. Ich habe vielleicht deshalb auch ein bisschen ein positiveres Bild als andere aus der eigenen Erfahrung. Komme ich nachher noch ein bisschen drauf. Aber dieses Geschehen, liebe Geschwister, ist vollständig unbiblisch. Vollständig. Wenn es ein Handeln Gottes wäre, wenn es Gott wäre, der die erschlägt, dann wäre es Zeichen des Gerichts. Eindeutig. Jesaja 28, Vers 13 steht geschrieben, und das Wort des Herrn für sie wird sein, Zafla, Zaf, Zafla, Zaf, Kafla, Kaf, Kafla, Kaf. Elberfelder nimmt das hebräische Wortspiel auf. Man merkt dieses Gebrabbel, das deutlich an Zungenrede erinnert. Damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Das Rückwärtsstürzen ist von der Schrift ausdrücklich, ohne Wenn und Aber, ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Wenn der Sünder dem heiligen Gott begegnet, der Sünder, der Unbußfertige, stürzt rückwärts. Nur der Feind Gottes stürzt in der Begegnung mit dem Herrn rückwärts. Wer zu Gott gehört, fällt vor Gott auf sein Angesicht. Hesekiel 1,28, und als ich es sah, nämlich die Herrlichkeit Gottes, fiel ich auf mein Angesicht nieder. Daniel 8,18, und als er mit mir redete, sank ich betäubt zur Erde auf mein Angesicht. Daniel 10,9, und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, in meinem Angesicht zur Erde. Offenbarung 1,17 sagt es nicht ausdrücklich, aber sinngemäß. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Steht zwar vom Angesicht nichts, aber zu seinen Füßen im Griechischen steht eine Präposition mit Akkusativ, die eindeutig sagt, auf etwas hin, etwas entgegen. Wenn Johannes vor Gott steht und fällt zu Gott hin, dann fällt er auf sein Angesicht nach vorn. Auf Gott zu. Er fällt nicht von Gott weg nach hinten auf den Rücken. Also auch Offenbarung 1,17 sagt sinngemäß ganz genauso. Nirgends, an keiner einzigen Stelle sagt die Bibel etwas anderes. Nirgends. Wir haben ein glasklares Zeugnis der Schrift, das von den Charismatikern ständig und vollständig ignoriert wird. Sie praktizieren das reine Gegenteil und behaupten, es wäre das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sehen da noch ein paar solcher Bilder, also die Erschlagenen und wie ihnen da oben links auch zum Teil auf recht röde Weise die Hand ins Gesicht gedrückt wird. Wer es mag, naja, ich möchte es nicht. Lassen wir es dabei. Das nach hinten fallen ist keine Segnung Gottes. Halten wir ausdrücklich fest, dass nach hinten fallen ist keine Segnung Gottes. Wenn Gott hier handeln würde, wäre es Gerichtshandeln. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass es eine dämonische Kraftübertragung ist. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Reihe auch ein bisschen dazu im Internet gestöbert und bin auf einen interessanten Hinweis gekommen. Es gibt das sogenannte Shaktipat, eine entsprechende Berührung durch indische Gurus in der östlichen Religion, das zum Teil im New Age heute wiederbelebt wird. Das New Age nimmt da ganz, ganz starke Anleihen aus den östlichen Religionen. Der Guru berührt mit seiner Hand die Stirn eines Anbeters. Ich muss doch noch mal zurück, liebe Geschwister. Berührt die Stirn eines Anbeters und dadurch werden übernatürliche Kräfte übertragen und Wirkungen erzielt. Shakti ist ein Sanskritwort und bedeutet Kraft. Und die übernatürliche Kraft kann durch die Berührung des Guru den Anbeter zu Boden werfen. Der Anbeter kann bei dieser Handauflegung ein helles Licht sehen, mystische oder psychische Erfahrungen haben, veränderte Bewusstseinszustände oder unkontrollierte Körperbewegungen bis hin zum Jaulen wie ein Hund und so weiter. Alles Phänomene, wie wir sie in der charismatischen Bewegung, insbesondere im Toronto-Segen und so weiter, sehen. Die Gurus halten fest, New Age, dieser Shaktipat ist die effizienteste und schnellste Möglichkeit der Erweckung der sogenannten Kundalini-Kraft, der Schlangenkraft, die angeblich nach asiatischem Denken im Menschen ruht. Der Hinweis Schlangenkraft sollte uns an dieser Stelle übrigens auch stutzig machen, denn wer die Schlange ist, das wissen wir. Gott gibt uns immer wieder Hinweise, dass wir hellhörig werden und misstrauisch. Aber Gott bewahrt auch. Ich erinnere mich bei diesem Thema an einen lieben Pfingstbruder in einer früheren Gemeinde. Er hat mir selber erzählt, Benny Hinn war wieder einmal in die Gegend gekommen. Freudig macht er sich auf den Weg dahin, fuhr in seinem alten Mercedes begeistert Benny Hinn entgegen, um sich auch segnen zu lassen. Er kam, wartete geduldig die Veranstaltung ab, bis dann der Punkt kam, wo aufgerufen wurde, nach vorn zu kommen, um sich segnen zu lassen. Die Massen strömten nach vorn, er mit ihnen, Gruppe und Gruppe, ging aufs Podium. Wie viele umfielen, weiß ich nicht, sicher viele. Schließlich kam auch er dran. An einer Gruppe war er als letzter außen an der Reihe. Benny Hinn fing auf der anderen Seite an, legte die Hände auf, die Leute fielen um. Schließlich kam Benny Hinn zu ihm. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, er ist vor Begeisterung, vor Aufregung schier geplatzt, hat ihn fast verrissen. Jetzt wird Benny Hinn ihm die Hand auflegen, ihn segnen. Er wird auch eine neue Kraftausrüstung erfahren. Was passiert? Benny Hinn guckt ihn an, murmelt irgendwas vor sich hin und wendet sich ab. Er geht weg. Der Bruder stand wie vom Donner gerührt. Ich habe es ihm damals nicht gesagt, er hätte es nicht annehmen können. Aber für mich war sofort klar, was da passiert ist. Der Herr hat über diesen Bruder die Hand gehalten. Er hatte dem Benny Hinn nicht gestattet, dieses sein Kind anzurühren und fremde Mächte auf es zu übertragen. Benny Hinn musste unverrichteter Dinge abziehen und gehen. Wir sollten nicht spielen mit diesen Dingen. Wir müssen aber auch nicht überängstlich sein. Liebe Geschwister, wir haben einen starken Gott. Und er weiß sehr wohl, die Hand über seine Kinder zu halten, wenn sie leichtfertig auf gefährliche Wege geraten. Wir sollten die Leichtfertigkeit nicht zum Prinzip machen. Ganz gewiss nicht, aber ich sage es, damit wir auch keine Überängstlichkeit an dieser Stelle entwickeln. Wir haben einen mächtigen Gott. Andererseits ist für mich auch ein Zeichen, wenn Gott diesen Bruder vor der Kraftübertragung des Benny Hinn bewahrt, ist es umgekehrt Schlussfolgerung, dann war es mit Sicherheit auch keine gute Kraft. Denn Gutes gönnt Gott seinen Kindern, ganz gewiss. Ich kann nur dringend warnen, sich von solchen Leuten die Hände auflegen zu lassen. Hier findet, wenn etwas geschieht, eine dämonische Kraftübertragung statt. Und unsere nächsten Geschwister sind am stärksten gefährdet. Ich hatte das ja schon mal gesagt von den Geschwistern und den engsten Geschwistern. Ich will diese Aussage noch etwas erläutern. Nach der letzten Predigt kam kritische Rückfrage dazu. Das ist gut so. Auch ein Pastor muss sich kritisch in Frage stellen lassen. Das nötigt ihn auch außerdem immer wieder zu überdenken, was erregt Widerspruch? Was muss ich genauer sagen? Was muss ich vielleicht auch korrigieren? Deshalb noch ein paar erläuternde Worte dazu. Nicht die charismatische Bewegung steht uns nahe. Nicht die Bewegung, ausdrücklich. Über die Bewegung hat die Berliner Erklärung treffend, richtig geurteilt, diese Bewegung ist von unten. Der Geist, der die Geschwister dort in die Irre führt, ist ein Schwarmgeist und nicht der Heilige Geist. Nicht die Bewegung, aber viele Geschwister sind mir nahe. Ich muss allerdings, habe es vorhin schon angedeutet, dazu sagen, ich verstehe, je nach eigenem persönlichen Blickwinkel und Erfahrung, dass man mit dieser Aussage Schwierigkeiten haben kann. Ich hatte letztes Mal gesagt, die charismatische Bewegung ist ein riesiges, breites Feld mit ganz unterschiedlichen Phänomenen. Wenn nun ein Bruder selber praktische Erfahrungen gemacht hat mit sehr extremen Gruppierungen vor allem und sich sein Erfahrungshorizont vor allem darauf bezieht, kann ich es verstehen, wenn sich dem die Nackenhaare sträuben, wenn da einer daherkommt und sagt, das sind meine nächsten Geschwister. Ich habe diese Erfahrung so nicht gemacht. Ich war über 13 Jahre hinweg doch mit gewisser Regelmäßigkeit bei charismatischen Veranstaltungen und habe im Wesentlichen Positives, Gutes, Ermutigendes erlebt. Das Schlimmste, was ich eigentlich erlebt habe, war das, was ich erzählt habe, dass da der die Hand auflegt und sagt, jetzt brabbelt mir nach, damit er das Zungenbeten lernt. Das war an sich schon so ziemlich das Schlimmste. Und das hat mich nun nicht völlig aus der Bahn gebracht. Oder wenn jemand auch die charismatische Bewegung nicht aus eigenem Erleben kennt, sondern vorwiegend aus den Missständen, die in der Presse, in der christlichen Presse auch immer wieder erwähnt werden. Und es gibt furchtbare Fehlentwicklungen, überhaupt keine Frage. Und wir müssen sicher auch unterscheiden. Angefangen, ich hatte schon früher mal den Todd Bentley erwähnt. Dieser Extremcharismatiker, der in den letzten ein, zwei Jahren viel Schlagzeilen in Amerika gemacht hat. Hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich möchte fast sagen, mit Sicherheit davon auszugehen, dass es sich um keinen Bruder im Herrn, sondern einen um dämonisch besessenen Menschen handelt. Mit Sicherheit nicht mein Bruder. Bei Benny Hinn wäre ich geneigt, Ähnliches zu sagen. wenn wir die Schlussfolgerung ziehen, dass hier durch diese Handauflegung, das nach rückwärts fallen, eine dämonische Kraftübertragung stattfindet, kann dieser Mann kein Bote Gottes und kein Bruder im Herrn sein. Er gibt sich eigentlich mehr oder weniger zwingend. Das kann man aber auf viele andere Brüder nicht sagen. Die Leitungspersönlichkeiten sind meistens nach meiner Erfahrung schillernder und extremer. Mir wäre kaum eine wirklich greifbare Leitungspersönlichkeit durchgängig gut in Erinnerung. Bei vielen ist es Hochmut, unglaublicher Hochmut, komme ich vielleicht irgendwann mal noch drauf. Ich will aber noch zwei Dinge sagen, die mir aufgefallen sind an dieser Stelle, damit wir die Breite sehen. Ich habe im Internet auch einen Beitrag gefunden, 2006, da feierten die ja 1906 Azusa Street ihr 100-jähriges Bestehen der Pfingstbewegung. Und dazu hat ein Ex-Pfingstler berichtet, der selber von 71 bis 74 am Pfingst College der Assemblies of God, die weltgrößte Pfingstgruppierung, studiert hat. Und er sagt, die ganzen Leute, die jetzt 2006 zum 100-jährigen Jubiläum eingeladen sind, nennt dann einige Namen, unter anderem auch Benny Hinn und David Yonggi Cho und so weiter, Kenneth Copeland, sagt er, alle diese Redner haben gemeinsam, dass ihre Lehren mit den Glaubenssätzen, die einmal in der Assemblies of God gelehrt wurden, unvereinbar sind. Und meiner Erfahrung nach in den Jahren 71 bis 74 nie am North Central Bible College gelehrt wurden. Und weiter unten nochmal im Blick darauf, alles, wovor wir gewarnt wurden, wohlgemerkt von den Pfingstlern gewarnt wurden, präsentiert sich heute bei der 100-Jahr-Feier und wird gefeiert als glanzvolles Vermächtnis der Pfingstbewegung. Wir merken, wir müssen einfach auch in der Differenzierung gerecht sein. Es gibt eine unheimlich breite Spanne innerhalb dieser Bewegung. Und je nachdem, was man dabei kennenlernt, fällt das Urteil auch unterschiedlich aus. Allerdings, es ist nicht damit zu spaßen. Ich sehe ein dramatisches Gefälle. Ich hatte letztes Mal auch erwähnt Wolfram Kopfermann. Wolfram Kopfermann, eigentlich ursprünglich nach meiner Erkenntnis ein wirklich guter, solider, bibeltreuer, lutherischer Theologe und Pfarrer in Hamburg, der dort eine gute missionarisch-evangelistische Arbeit gemacht hat in Hamburg, ist dann zu den Pfingstlern gekommen, ist interessanterweise 96 noch aus dem Kreis charismatischer Leiter ausgetreten. Begründung. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er schreibt, er habe den Eindruck, dass die charismatische Bewegung in hohem Maß verwildert ist. Nicht selten trage sie schwärmerische Züge. Das Bedürfnis vieler Repräsentanten, sich konsequent an der Heiligen Schrift zu orientieren, sei gering. Erfahrung siegt allzu oft über Schriftgebundenheit. Er frage sich, was etwa geistliche Kriegsführung und stellvertretende Buße für Deutschland mit dem Neuen Testament zu tun hätten. Scharfe Kritik übt er am Toronto-Segen. Kopfermann bezeichnet den theologischen Umgang mit diesem Phänomen als einen absoluten Tiefpunkt in der fast 100-jährigen Geschichte des pfingstlich-charismatischen Aufbruchs. In diesem Zusammenhang habe er ein bedrückendes Fehlen biblischer Kriterien des Geistwirkens erlebt. 96, tritt er aus dem Kreis charismatischer Leiter aus, weil er sagt, in hohem Maße geistlich verwildert. Wenige Jahre später gerät er in die Fänge eines radikalen afrikanischen Heilers namens Charles Divong, einem selbsternannten Apostel, genau der gleiche Kopfermann. Wir sehen das Gefälle. Das beobachte ich immer wieder. Sie neigen dazu, immer weiter, gerade die Leiter und diejenigen, die regelmäßig dort sind, in diese Schwärmerei hineingezogen zu werden. Man darf es nicht gering achten, ganz gewiss nicht. Und aber gerade auch, wenn ich Blick auf Kopfermann sage, es sind unsere nächsten Geschwister, die dort verführt werden. Ein Zitat fiel mir auf von Pfarrer Dr. Kurt Koch. Vielleicht auch hier einigen ein Begriff, das Buch, aus dem ich gleich zitiere. Vielleicht war er auch schon hier, könnte sein, gell? War schon hier. Genau, dann kennt ihr ihn im Prinzip, für die, die ihn nicht kennen, Pfarrer Dr. Kurt Koch hat bei Professor Adolf Köberle seine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Okkultismus und Seelsorge, an sich schon ein Phänomen, das einstens das Thema Okkultismus noch in einer wissenschaftlich-theologischen Doktorarbeit zugelassen wurde, wäre heute überhaupt nicht mehr drin, hat sich weltweit um Evangelisation, aber auch um Seelsorge an okkult Belasteten bemüht. Und man kann wohl sagen, er war wohl der Experte in Fragen okkulten Wirkens schlechthin im 20. Jahrhundert, mindestens im deutschsprachigen Raum, vielleicht aber weltweit. Kurt Koch schrieb im Jahr 1984 über die charismatische Bewegung. Dieser pseudo-charismatische Aufbruch, er nennt sie pseudo-charismatisch. Ich habe auch letztes Mal gesagt, im echten biblischen Sinne sind wir alle Charismatiker. Deshalb sagt er pseudo-charismatiker, ist zu einer weltweiten Bedrohung und Verwirrung der echten Christen geworden. Die Pseudo-Charismatiker sind die Elite, die Avantgarde Satans. Avantgarde auf Deutsch übersetzt Vorhut, man könnte vielleicht am treffendsten übersetzen Speerspitze. Die Speerspitze Satans, der mit ihnen den besten Kern der Gemeinde Jesu angreifen will. Es ist wichtig, diese, ich meine, außerordentlich treffende Analyse von Koch in beiden Dimensionen ernst zu nehmen. An Schärfe und Klarheit lässt dieses Urteil wohl nichts offen. Speerspitze Satans. Andererseits bestätigt doch genau die Feststellung, die mir wichtig ist. Kurt Koch sagt, der mit ihnen den besten Kern der Gemeinde Jesu angreifen will, den besten Kern. Die charismatische Bewegung greift nach dem besten Kern der Gemeinde, nach unseren engsten Geschwistern und führt sie in die Irre. Ich habe außer Kopf von meinem letzten Sonntag Wilhelm Glashauer erwähnt, Glashuber. Man könnte viele, 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 viele dazufügen. Dass sie unsere engsten Geschwister sind, lässt sich übrigens meines Erachtens von ihrem Ursprung zumindest her, wo sie am Schluss landen, wenn sie lange genug in dieser Bewegung sind, ist noch mal eine andere Frage. Lässt sich eigentlich auch geschichtlich objektiv beweisen. Wer ging 1907 nach Kassel? Wer war an den Anfängen der Pfingstbewegung dabei? Das waren die Pietisten, das waren die bibeltreue, gläubige Gemeinde. Wer sah sich genötigt, 1909 in einer Berliner Erklärung sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, sich abzugrenzen? Das waren die führenden Brüder der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung. Die Bibelkritiker haben es nie nötig gehabt, sich mit der Charismatik auseinanderzusetzen. Die haben damit, neuerdings kommen andere Entwicklungen dazu. Aber erst neuerdings. Aber die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Die glauben sowieso nicht an Wunder. Was wollen die mit Charismatikern? Sind einem völlig fremd. Das macht's gerade so notvoll. Liebe Geschwister, wer geht bis heute, bis ins Jahr 2009 in charismatische Gemeinden? Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Brüder und Schwestern, ich weiß es auch aus unserer Gemeinde, Verwandte, Angehörige, gehen dorthin. Der beste Kern der Gemeinde, das macht's doch so notvoll, dass unsere nächsten Geschwister von diesem Geist in die Irre geführt werden, weil diese Geschwister eine Sehnsucht haben, Gottes verändernde Kraft in ihrem Leben zu erfahren, in ihrer Familie, in ihrer Ehe und in ihrer Gemeinde. Und weil ihnen genau das dort versprochen wird. Die charismatische Bewegung nimmt in weiten Teilen unsere ureigensten Themen und Anliegen auf. Nur, dass sich dort ein falscher Geist dieser Themen bemächtigt und die Geschwister in die Irre führt. Unsere engsten Geschwister. Deshalb ist das Thema übrigens auch in dieser Ausführlichkeit so wichtig. Vielleicht wird es in mancher Hinsicht etwas trocken wirken auf den einen oder anderen. Vielleicht denkt auch mancher, was geht's mich an? Ich habe doch mit denen gar nichts zu tun. Aber vielleicht greift er schon morgen diese Bewegung nach deinen Kindern oder Enkeln. Oder vielleicht hat sie schon längst nach ihnen gegriffen und du hast es noch gar nicht gemerkt. Deshalb wollen wir den geistlichen Blick schärfen und fragen, was können wir auch tun, um vorzubeugen. Es geht ja nicht im Wesentlichen darum zu kritisieren. Kritisch festzustellen ist eine Sache, positiv was daraus zu machen, ist die eigentliche Aufgabe. Ich hatte letztes Mal den Satz zitiert von einem Sektenforscher, der sagte, jede Sekte markiert einen Schwachpunkt der Kirche. Das gilt, denke ich, auch hier. Und das heißt, es ist wichtig für uns zu fragen, wo nehmen Charismatiker berechtigte geistliche Anliegen auf, die bei uns vielleicht zu kurz kommen. Und das Beste, was wir dann tun können, um vorzubeugen, diese Schwachpunkte bei uns zu erkennen und ihnen das rechte biblische Gewicht zukommen zu lassen. Ich werde auch beim Thema Heilung eines Tages da noch ein paar Sätze dazu sagen oder auch beim Thema Segnung. Wie gehen wir recht mit dem Thema Segnen und Heilung in der Gemeinde um, biblisch verantwortungsbewusst. Wenn wir das Thema biblisch recht und nüchtern aufgreifen, dann haben wir den Charismatikern mindestens zum Teil schon den Wind aus den Segeln genommen, weil der Mangel, den sie aufgreifen können, dann nicht mehr so groß ist oder gar nicht mehr da ist. Was nehmen wir an diesem Sonntag mit nach Hause? Freude und Dankbarkeit, liebe Geschwister, trotz des an manchen Punkten ernsten und betrüblichen Themas. Ich greife jetzt nochmal auf den Anfang zurück. Was ist die Taufe Jesu? Freude und Dankbarkeit, dass alle, die zu Jesus umgekehrt sind und sich haben taufen lassen auf seinen Namen, haben die Fülle des Heiligen Geistes. Das dürfen wir wissen. Wir haben die Verheißung und wir haben in Jesus die Erfüllung. Das hat er uns zugesagt. Jeder, der zu Jesus gehört, darf wissen, ich bin ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit den Gaben des Heiligen Geistes, so wie es Gott einem jeden von uns zugemessen hat. Es ist dann wichtig, immer wieder, dass wir fragen, Herr, welche Gaben hast du mir eigentlich gegeben? Aber niemand, der zu Jesus gehört, muss auch nur einen Augenblick zweifeln und fragen, habe ich überhaupt Gaben? Die Bibel sagt, jeder, der zu Jesus gehört, hat Gaben. Neben seinen natürlichen Gaben auch geistliche Gaben, die der Herr ihm durch den Geist gegeben hat. Darüber dürfen wir uns freuen und dürfen immer wieder auch von daher gespannt sein, was Gott durch uns, durch den Heiligen Geist, durch die Gaben, die er uns geschenkt hat, wirken will. Ich greife nochmal das Wort auf, das der Ernst bei der Lesung gesagt hat. Und dann gucken wir aber über Korinther 12 hinaus auf Korinther 13. Was sind die größten Gaben? Glaube, Hoffnung, Liebe. Nicht Zungenrede, nicht Prophetie, nicht Wunderheilung, nicht Machttaten. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und liebe Geschwister, wenn wir die Gabe der Liebe alle haben, was sind wir dann für eine Gemeinde? Amen.